Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich bringe Ihnen heute Morgen das Wort Gottes aus dem Jakobusbrief. Wir fahren also fort in unserer Serie über den Jakobusbrief. Wir wollen uns heute Morgen stellen unter Jakobus Kapitel 3, und zwar die ersten beiden Verse, Jakobus 3, die Verse 1 und 2. Aber ich lese zu Beginn der Predigt das gesamte Kapitel 3. Wir hören auf das Wort Gottes, Jakobus Kapitel 3. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Siehe, den Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen. Und so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied, und es rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern, sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel, der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen? Oder ein Weinstock Feigen? So kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommt. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern es ist eine irdische, eine seelische, eine dämonische. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedfertig, gütig. Sie lässt sich etwas sagen. Sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Jakobus fällt gleich zu Beginn seines Briefes mit der Tür ins Haus. Er spricht hier über Diskriminierungen, über Demütigungen, über Verfolgungen von Christen. Und er zeigt gleich zu Beginn, so fängt er an, wie ein Christ auf diese Leiden, die ihm in dieser Welt widerfahren, reagieren soll, wie er mit solchen Situationen umgehen soll. Ein erstes Thema und wie gesagt, gleich am Anfang. Und im weiteren Verlauf des ersten Kapitels legt der Herrenbruder den Finger auf den Unterschied. Auf den Unterschied zwischen demjenigen, der lediglich behauptet, ein Christ zu sein, und demjenigen, der es in Wahrheit ist. Und in diesem Zusammenhang macht er eine Unterscheidung zwischen demjenigen, der das Wort lediglich hört, und demjenigen, der es hört und auch tut. Und Jakobus wird hier sehr konkret, er wird hier praktisch. Es bleibt nicht abstrakt. Und er zählt drei Punkte auf. Und er sagt, wahrhaftig dem Herrn zu dienen, das heißt, und jetzt schauen wir mal rein in Jakobus 1, Vers 27, ganz am Schluss. Es heißt, und das ist der dritte Punkt, es heißt, sich von der Welt unbefleckt erhalten. Danach kommt der zweite Punkt, Vers 27a. Gott dienen, das ist immer praktisch und es zeigt sich im Beistehen von Menschen, die alleinstehen, Witwen, Waisen in ihrer Bedrängnis. Und dann in Vers 26, Gott dienen, das heißt, in unserem Reden Acht zu geben. In unserem Reden Acht zu geben. Ich zähle nochmal die drei Punkte jetzt auf in der Reihenfolge, in der sie stehen, hier in Vers 26 und 27. Erster Punkt, Gott dienen heißt, pass auf dein Reden auf. Zweitens, Gott dienen, das heißt im Beistehen, im Blicken auf den, der in einer Not sich befindet. Achte ich auf den? Oder interessiert er mich gar nicht? Und drittens, es heißt, von der Welt sich unbefleckt zu erhalten. Und wenn wir diese drei Anweisungen im Kopf behalten und die nächsten Kapitel, Jakobus Kapitel 2, 3, 4 und 5 lesen, dann stellen wir fest, dass dies gewissermaßen die Gliederung ist, in der Jakobus seinen Brief aufbaut. Allerdings interessanterweise nicht in der Reihenfolge, in der er diese Punkte anspricht. Zunächst in Kapitel 2 spricht er den zweiten Punkt an. Es geht um die Frage, wie gehen wir in der Gemeinde mit Menschen um, von denen wir aller Voraussicht nach niemals selbst profitieren können? Ich war, da kommt ein Armer in die Gemeinde hinein. Sieht man sofort. Behandle ich ihn anders, als wenn ein Reicher in die Gemeinde käme? Da ist dein Bruder, da ist deine Schwester, die keine Kleidung haben und keine Nahrung. Sage ich ihnen dann, Shalom, geh hin in Frieden. Jakobus sagt sehr deutlich, ein solcher Glaube, ihr Brüder, ist tot. Und dann im folgenden Kapitel, in Kapitel 3, kommt Jakobus auf den ersten Punkt zu sprechen, also darauf, was er in Jakobus 1, Vers 26 angesprochen hatte. Es geht in dem ganzen Kapitel um das Zügeln der Zunge. Und dann, und das werden wir später noch sehen, in Kapitel 4 und 5 geht es darum, was es heißt, was es ganz konkret, ganz praktisch heißt, von der Welt sich unbefleckt zu erhalten. Aber heute Morgen also Kapitel 3. Es geht um unser Reden. Es geht um das im Zaum halten unserer Zunge. Es geht damit auch um die Frage, was sagt eigentlich unser Reden über unser geistliches Leben aus? Was sagt es aus über unseren Glauben? Wir werden heute Morgen sehen, Geistliches Leben, es umfasst keineswegs nur unsere Innerlichkeiten, unsere Befindlichkeiten, sondern auch unsere Äußerlichkeiten, unseren Leib, wie es Jakobus hier sagt. Es geht um das Zügeln unseres Leibes. Und so verkündige ich Ihnen heute Morgen das Wort Gottes unter dem Thema den eigenen Leib zügeln durch Kontrollieren unseres Redens. Das Thema für die Predigt heute Morgen lautet: den eigenen Leib zügeln durch Kontrollieren unseres Redens. Wir achten auf drei Punkte. Erstens, die Unverzichtbarkeit eines christlichen Redens, also eines christusgemäßen Redens. Das ist Vers 1a. Dann zweitens, das Gericht über unchristliches Reden. Vers 1b. Und dann drittens, die Herrschaft, die christusgemäße Herrschaft über unseren Leib durch die Kontrolle unseres Redens. Zunächst also die Unverzichtbarkeit christlichen Redens. Und mit christlich meine ich jetzt tatsächlich eines christusgemäßen Redens. Ich hören wir noch einmal, wie Jakobus in dieses Thema einsteigt. Meine Brüder, werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Naja, wenn wir das lesen, kann es sein, dass der ein oder andere erleichtert durchatmet und sagt, ein Glück, aus dieser Nummer bin ich heute Morgen raus. Denn ein Lehrer bin ich nicht. Ganz offensichtlich ist hier kein Schullehrer gemeint, sondern ein Lehrer in der Gemeinde, also ein Wortverkündiger. Und das, so sage ich, oder kann man sagen, war ich nie. Gut, dass ich mich immer daran gehalten habe. Und guck mal, hier steht es ja auch, ich soll es gar nicht sein. Wenn ich aufgefordert werde, eine Bibelarbeit zu halten, dann sage ich immer nein, schon aus Prinzip. Denn hier steht ja, wir sollen nicht Lehrer sein. Ist es das, was Jakobus hier sagen will? Ihr Lieben, wir brauchen eigentlich nur weiterzuschauen im Kapitel und deswegen habe ich das auch gelesen. Dann sehen wir, dass die Botschaft über das Reden sich keineswegs nur an die Lehrer, nur an die Prediger richtet, sondern dass diese Botschaft für uns alle gilt. Jakobus weist darauf hin, ich erinnere noch einmal an Kapitel 3, Vers 8, dass die Zunge von keinem Menschen bezwungen werden kann. Jeder ist angesprochen. Oder Vers 13, wer auch immer weise ist, wer auch immer weise sein will, so sagt Jakobus, der zeige das. Er zeige das durch seine Werke und durch seine Worte, durch seinen gesamten Wandel in Sanftmütigkeit und in Demut. Hier ist jeder Christ angesprochen. Aber das allgemeine Gebot unseres Redens, das spitzt sich zu. Das findet sozusagen ihren Höhepunkt in dem, was Lehrer tun. Denn es gehört nun einmal zu ihrem Beruf, zu reden, zu sprechen. Jakobus hat über das Thema des Redens schon mehrfach gesprochen. Schauen wir uns noch einmal diese Stellen an. Es beginnt in Jakobus 1, Vers 19. Da schreibt Paulus: Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden. Langsam zum Zorn. Pass auf, deutet er hier schon an. Dann Vers 26, Jakobus 1, Vers 26. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Wir hatten diesen Vers vorhin schon gehört. Dann noch einmal, Jakobus 2, Vers 12 und 13. Da schreibt Jakobus, Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Nicht nur handelt, auch redet so. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat und auch in seinem Reden keine Barmherzigkeit zum Ausdruck gebracht hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und dann Jakobus 2, Vers 14. Was hilft es? So fragt Jakobus, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber er hat eben keine Werke. Kann ihn denn dieser Glaube retten? So fragt er. Wir kommen darauf noch. Dann Jakobus 2, Vers 18. Da wird dann einer sagen, wieder geht es um das, was aus deinem Munde rauskommt. Du hast Glauben und ich habe Werke. Beweise mir doch deinen Glauben aus deinen Werken. Und ich werde dir aus meinen Werken meinen Glauben beweisen. Das gehört zusammen. Das Thema des Redens wurde also immer wieder bereits von Jakobus erwähnt. Aber hier in Jakobus 3 wird es zum Blickfang. Und dabei knüpft Jakobus an das an, was sein älterer Bruder, was unser Herr und Heiland Jesus Christus verkündet hatte. Auch er hatte immer wieder das Thema des Redens angesprochen. Nicht zum Beispiel, als die Pharisäer von ihm Rechenschaft darüber verlangten, warum seine Jünger denn nicht ihre Hände waschen würden, wenn sie Brot essen. Bei diesem Waschen der Hände ging es nicht um Hygiene, um Sauberkeit, sondern es war ein überlieferter religiöser Ritus. Jesus geht darauf ein. Er legt den Finger darauf, dass die Pharisäer selbst es sind, die durch ihre eigene Tradition die Gebote Gottes unterdrücken und wegdrücken. So sehr kann man in seiner Tradition gefangen sein. Er spricht sie an als Heuchler. Und dann ruft er die Volksmenge herzu. Es wird ausdrücklich dann gesagt. Und dann sagt er zu all diesen Menschen, nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Matthäus 15, Vers 11. Übrigens, es ist aufschlussreich, welches Wort der Herr hier für verunreinigen verwendet. Also wenn wir mal in den griechischen Text hineinschauen, für die jedenfalls, die das kennen, die Griechisch kennen. Ganz wörtlich übersetzt meint das Wort eigentlich, das hat Gemeinschaft mit ihm. Was aus dem Mund herauskommt, das gemeinschaftet mit dir. Daran wirst du gebunden. Warum? Ganz einfach deswegen, weil das, was aus deinem Mund herauskommt, den Zustand deines Herzens offenbart. Und damit steht jeder heute Morgen vor der Frage, wie war das mit meinem Reden in der zurückliegenden Woche? War mein Reden gekennzeichnet von Profanität, von Weltlichkeit? War es gekennzeichnet durch Gereiztsein? War es geprägt von Heftigkeit? War es überkritisch? Bei anderen, natürlich nicht bei sich selbst, sondern bei anderen. Was bestimmt von Hinterlist oder Falschheit, sodass wir mit unserem Reden gezielt die Wahrheit eigentlich eher verbargen als geoffenbart haben. Kam in unserem Reden Respektlosigkeit oder gar Verachtung gegenüber einem Dritten zum Ausdruck? Aber eines ist deutlich: Unchristliches Reden geht nicht. Und wie unverzichtbar ein christusgemäßes Reden ist, das wird eben nun am offensichtlichsten, wenn wir uns die Lehre anschauen. Und aus diesem Grund schreibt Jakobus, meine Brüder, seid nicht viele Lehrer. Warum verhält sich das so? Ich sagte es schon, das Lehren in der Gemeinde ist wichtig. Was Sie sagen, das hat Konsequenzen. Ihre Worte sind von Bedeutung, denn diese Worte können Gutes bewirken oder auch Schlechtes. Sie können eine Gemeinde zerstreuen oder sie können sie zusammenhalten. Sie können zum Positiven führen oder auch zum Negativen. Diese Männer, sie tragen, wo auch immer sie sich befinden, wo auch immer sie lehren, sie tragen Verantwortung. Und außerdem sind gerade Lehrer im Blick auf Sünden des Redens besonders gefährdet. Wie gesagt, das machen sie ja von Berufswegen. Sie können reden. Sie vermitteln biblische Lehre. Ist uns das klar, was das heißt? Es ist hier völlig egal, ob dieses Lehren in einer Jungscherstunde stattfindet, in einer Kinderstunde oder im Seniorentreff. Es macht nichts aus, ob es hier von der Kanzel erfolgt oder beim Hausbesuch im privaten Gespräch. Meine Brüder, seid nicht viele Lehrer. Als ich diese Aufforderung las und ein wenig darüber nachdachte, dass man nicht in großer Zahl Lehrer werden soll, da erinnerte ich mich an eine Jugendmissionskonferenz, an der ich als junger Mann einmal teilgenommen hatte. Dieses Ereignis liegt also schon sehr lange zurück, aber ich dachte unwillkürlich daran, es liegt schon mehr als 40 Jahre zurück. Ich weiß noch, es fand statt in Lausanne, in der Schweiz. 3.000 oder 4.000 junge Leute aus ganz Europa waren zusammengekommen. Viele bekannte Missionare und Leiter von Missionswerken sprachen auf dieser Veranstaltung. Und sie riefen die jungen Leute dazu auf, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Rückhaltlos das Evangelium den verlorenen Menschen zu verkündigen oder in theologischen Ausbildungsstätten zu unterrichten. Und überall, so wurde uns eindringlich vermittelt, würden Missionare und Bibelschullehrer fehlen. Es wurden uns Karten an die Wand projiziert, von den mit dem Evangelium noch völlig oder nahezu unerreichten Völkern. Ich gestehe, das alles war für mich sehr eindrucksvoll und wohl nicht nur für mich. Aber nun stellen wir uns doch einmal vor, auf dieser Konferenz mit diesen Tausenden jungen, zum großen Teil durchaus motivierten jungen Leuten, da wäre ein Missionar aufgestanden, zum Rednerpult gegangen und hätte verkündet: Leute, werdet bloß keine Wortverkündiger. Werdet bloß keine Lehrer in der Gemeinde. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch damit einheimst. Möge keiner von euch in die Mission gehen, zumindest nicht so schnell. Überlegt euch ernsthaft, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Was würden wir bei einem solchen Mann denken? Wäre das nicht absolut kontraproduktiv? Aber Jakobus scheint hier genau das zu sagen, oder? Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Widerspricht Jakobus mit dieser Aussage nicht dem Missionsbefehl, Jesu in alle Länder zu gehen, um das zu lehren, was Jesus verkündet hat? Aber wenn wir Jakobus so verstehen würden, dass er hier sagt, verkündet bloß nicht das Evangelium, dann hätten wir ihn gründlichst missverstanden. Jakobus geht es hier um etwas anderes. Er will ja auch nicht provozieren, nicht sozusagen einen Eklat verursachen oder schockieren. Nein, er knüpft an das an, was Jesus wenige Tage vor seiner Kreuzigung verkündet hatte. Wir hatten es vorhin in der ersten Schriftlesung gelesen. In Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten wandte sich Jesus an seine Jünger und sagt: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi, also Lehrer, nennen lassen. Denn einer ist euer Meister, Christus. Ihr alle aber seid Brüder. Lasst euch nicht so nennen. Warum denn nicht? Warum sagt der Herr das seinen Jüngern? Wohlgemerkt, den gleichen Jüngern, denen er wenige Tage oder Wochen später den Auftrag geben wird, in alle Welt zu gehen und alle Völker zu lehren. Antwort: In den Tagen Jesu war ein Rabbi, war ein Lehrer sehr geehrt. Er war angesehen. Eltern träumten davon, dass ihr kleiner Sohn einmal Rabbi werden möge. Und wenn er das dann ist, dann hat er es zu etwas gebracht. Dann gilt er etwas im Gemeinwesen. Und das ist der Hintergrund. Und von diesem Hintergrund aus sagt Jesus: Lasst euch nicht Lehrer nennen, lasst euch nicht Rabbi nennen. Jakobus formuliert: Werdet nicht Lehrer in großer Zahl. Und heute verhält sich das in unserer Gesellschaft anders. Prediger oder Pastoren rangieren heute in der Glaubwürdigkeitsskala sehr weit unten, zusammen mit Politikern oder auch Gebrauchtwagenhändlern. Wer glaubt solchen Leuten schon, oder? Aber vor 2000 Jahren hatte das Wort eines Rabbi, eines Lehrers, Gewicht. Was er sagte, das hatte Geltung. Übrigens, auch in der Gemeinde soll man Lehrer nicht verachten, damit wir uns hier nicht missverstehen. Paulus schreibt einmal an Titus, den er nach Kreta geschickt hatte: Lass dich von niemandem verachten, denn du hast einen Dienst, du hast einen Auftrag. Dann Timotheus schreibt er: Niemand verachte deine Jugend. Die Worte eines Verkündigers sollen in der Gemeinde Gewicht haben, denn diese Männer, sie sind dazu berufen, mit ihren Worten die Schwachen zu stärken, die Verzagten aufzurichten und auch die Verhärteten zur Umkehr zu rufen. Doch dieser gewaltige, dieser herrliche Auftrag, er birgt auch Gefahren in sich. Es ist die Gefahr des Stolzes, der Eigenmächtigkeit. Natürlich kann man auch das Wort Gottes geschickt verfälschen. Man kann es so sagen, dass man bei niemandem einen Anstoß erregt. Oder man hat sich selbst in irgendwelche Ideen hinein verrannt und sich in einen Irrtum verstrickt und verkündet den furchtbar für eine ganze Gemeinde. Die Gemeinde zu lehren, ihr das Wort Gottes zu bringen, das ist mit großer Verantwortung gefüllt. Und man ist besonders gefährdet. Aus diesem Grunde sollte die Gemeinde immer für ihre Verkündiger beten, regelmäßig. Und übrigens ist das auch der Grund, warum niemand sich in der Gemeinde das Amt eines Lehrers selbst anmaßen darf. Man muss geprüft werden. Natürlich kann man den Wunsch äußern, in diesem oder in jenem Kreis mitzuarbeiten. Aber die Entscheidung darüber, die muss bei den Ältesten liegen. Und auch die Ältesten selbst müssen gegenüber der Gemeinde Rechenschaft ablegen über ihre Entscheidungen, über ihr Tun, und lassen sie schweben nicht über der Gemeinde. Wir haben uns alle zu prüfen, immer und immer wieder, und auch geprüft zu werden am Wort der Wahrheit. Darum werden Älteste auch immer wieder neu gewählt. Und bei dieser Wahl geht es nicht darum, den Beliebtesten zu wählen, sondern den. Und diese Entscheidungsfähigkeit erwartet die Heilige Schrift von der Gemeinde. Den, der der Gemeinde am geeignetsten für diesen verantwortungsvollen Dienst erscheint. Niemand darf sich diesen Dienst selbst nehmen. Übrigens auch Missionare nicht, die auf das Missionsfeld gehen. Auch sie haben sich immer wieder zurückzubinden an eine Gemeinde, der sie gegenüber dann auch Rechenschaft ablegen müssen über ihr Tun und Lassen. Auch Paulus tat das. Immer wieder ging er zurück nach Antiochien. Deshalb die Aufforderung: Werdet nicht in großer Zahl Lehrer. Es weist auf die besondere Verantwortung des Lehrers hin. Und generell auf die Unverzichtbarkeit bei einem jeden von uns für ein rechtes, für ein christusgemäßes Reden. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Das Gericht Gottes über unchristliches Reden. Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, und jetzt kommt die Begründung, da ihr wisst ihr das? Dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Also was soll man über einen Verkündiger, über einen Lehrer in der Gemeinde wissen? Antwort: dass Gott sie einem strengeren Gericht unterziehen wird. Lehrer in der Gemeinde stehen unter ganz besonderer Aufsicht Gottes. Sie werden gerichtet werden, wohl jetzt schon in diesem Leben, aber vor allem dann, wenn sie einmal vor dem Gerichtsstuhl Gottes stehen. Und er sagt, ihr werdet ein strengeres Urteil empfangen. Und wenn wir über die unterschiedlichen Maßstäbe beim Gericht Gottes nachdenken, dann können wir uns auf den Sohn Gottes selbst besinnen. Den Schriftgelehrten begegnete er anders als, ich sag mal, den normalen Menschen. Nicht? Jesus vergleicht die Pharisäer einmal mit weißgetünchten Gräbern, die äußerlich zwar schön erscheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. Oder denken wir an das, was er Nikodemus in jener Nacht sagt. Da spricht Jesus mit ihm über die Wiedergeburt. Und Nikodemus versteht dies nicht. Und dann stellt Jesus ihm die Frage: Du bist ein Lehrer Israels, du bist der Lehrer Israels und du verstehst das nicht? Wie anders, im Unterschied dazu, spricht der Herr über die, ich sag mal, normalen Menschen, die er einmal mit Schafen vergleicht, die keinen Hirten haben, die orientierungslos dahingehen. Nachdem Jesus einmal ein Gleichnis verkündet hatte, wendet sich Petrus an ihn und dann sagt Jesus Folgendes. Ich lese mal diesen Abschnitt, wir lesen es in Lukas Kapitel 12. Da sprach Petrus zu ihm: Herr, sagst du dieses Gleichnis für uns oder auch für alle? Ja, gilt das nur für uns oder für die anderen? Das ist mal ganz wichtig. Der Herr aber sprach, jetzt wird er konkret: Wer ist wohl der treue und kluge Haushalter, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit die verordnete Speise gibt? Hier wird das Verkünden des Wortes Gottes mit Nahrung verglichen. Dann heißt es weiter: Glückselig ist jener Knecht, den der Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen spricht: Mein Herr säumt zu kommen, und er anfängt, die Knechte und die Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich zu berauschen, so wird der Herr jenes Knechtes an einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn entzwei hauen und ihm sein Teil mit den Ungläubigen geben. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kannte und sich nicht bereit hielt und auch nicht nach seinem Willen tat, er wird viele Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kannte und doch tat, was Schläge verdient, der wird wenig Schläge erleiden müssen. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Das ist ein hartes Wort. Damit ist nicht zu spaßen. Aber auch hier macht der Herr eine Unterscheidung innerhalb des Richtens. Und an diese Unterscheidung knüpft Jakobus hier an, wenn er von dem schwereren Gericht spricht und auch über die größere Verantwortung, die solche Lehrer haben. Und damit sind wir, wie schon häufiger bei unserer Predigtserie über den Jakobusbrief, wieder mal beim Thema des Gerichts. Ich hatte schon versprochen, dass wir darüber einmal in einer Bibelstunde ausführlich sprechen wollen, denn offensichtlich sind bei diesem Thema immer noch Fragen offen. Wie gesagt, wir wollen darauf noch einmal ausführlich eingehen, aber Folgendes möchte ich in diesem Zusammenhang wenigstens sagen. Es ist tatsächlich so, dass einerseits die Heilige Schrift an vielen Stellen sagt, dass Gott der Richter der ganzen Erde ist. Er wird jeden richten. Aber eben dann lesen wir die Aussage Jesu über die an ihn Glaubenden. In Johannes Kapitel 3, Vers 17. Da sagt Jesus, wer an ihn, also wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, sagt Jesus hier, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Aber wenn das nun so ist, wenn wir, die wir glauben, nicht mehr ins Gericht kommen, was soll dann das Wort hier über das Gericht, wobei da noch graduelle Unterschiede beim Maßstab des Richtens genannt werden? Wie verhält sich das? Es ist tatsächlich so, ihr Lieben, dass es bei dem Gericht, in das wir als Christen kommen, nicht um unsere ewige Verdammnis oder um unsere ewige Rettung gehen. Aus diesem Gericht sind wir, die wir glauben, herausgenommen. Wegen Christus, der uns gerecht gemacht hat, den, der da glaubt. Unsere ewige Errettung hängt nicht von uns ab, auch nicht von unseren Werken. Es geht bei den Werken nicht um Leistungen, die wir vor Gott darbringen, um dadurch den Himmel zu erwerben. Paulus schreibt es sehr klar und deutlich. Aus Gnade seid ihr errettet, nicht aus euren Werken, nicht aus euch, damit niemand sich rühme. Epheser 2, Vers 8. Also für die Frage unserer Errettung spielen keine von uns erbrachten Werke eine Rolle. Hier triumphiert einzig und allein die Gnade. Hier geht es einzig und allein um das gläubige Annehmen dessen, was uns geschenkt ist. Aber, ich hoffe, wir haben gut zugehört. Es geht um die, die gerettet werden, die da glauben. Und biblischer Glaube, das meint nun eben nicht ein theoretisches Fürwahrhalten. Sondern Glauben heißt Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist ein Wandeln im Geist Gottes. Unsere Rettung ist in Christus verankert. Aber wir bekommen Christus nicht scheibchenweise. Wir bekommen ihn nur als Retter und als Herr. Beides, Rechtfertigung und Heiligung, sind in dem Werk Christi am Kreuz verankert. Beides. Und beides wird uns durch Glauben zugeeignet. Vielleicht kann ich das mal an einem folgenden Beispiel veranschaulichen. Stellen wir uns vor, ein Mann und eine Frau, die wollen heiraten. Und man sagt, jedenfalls traditionell, wenn sie heiraten, dann treten sie in einen neuen Stand ein. Und deswegen gehen sie ja auch zum Standesamt. Und dort wird dieser neue Stand protokolliert. Und dem Brautpaar werden, jedenfalls war es früher so, dann die gegenseitigen Rechte und auch die gegenseitigen Pflichten vorgehalten. Aber sehen Sie, das, was auf dem Standesamt geschieht, ist dann auch nicht das Eheleben. Der neue Stand in den man getreten ist, der muss zu einem Zustand werden. Die Ehe muss gelebt werden, sonst ist sie nicht. Im Hohen Lied heißt es einmal, wenn jemand allen Reichtum seines Hauses um der Liebe gäbe oder anstatt der Liebe gäbe, man würde ihn nur verachten. Hohelied 8, Vers 7. Ich werde mir mal konkret. Stellen Sie sich vor, da haben zwei Leute auf dem Standesamt geheiratet und dann sagt der Mann zu seiner Frau, so, das haben wir jetzt erledigt. Am besten, du ziehst wieder zu deinen Eltern und ich widme mich dem Geldverdienen. Und zu Weihnachten, ja, da schreibe ich dir mal eine Ansichtskarte, jedenfalls, wenn ich es nicht vergesse. Und gelegentlich werde ich dir auch Geld überweisen. An Geld brauchst du keine Sorgen zu haben. Ein solches Verhalten, so sagt Salomo, es wäre absurd. Es wäre verachtenswert, wenn ein Mann allen seinen Reichtum gäbe, allen Reichtum seines Hauses gäbe, alle seine Kreditkarten seiner Frau zur Verfügung stellen würde, aber ihr keine Liebe geben würde, nicht in Gemeinschaft mit ihr leben würde, man würde ihn nur verachten. Und was sich mit der Ehe verhält, das ist auch die Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Aus dem Stand der Eheschließung muss der Zustand des Ehelebens werden. Die Ehe muss gelebt werden. Aus der neuen Stellung muss die Darstellung kommen, die Umsetzung des Ehestandes in die Praxis. Und diese praktische Umsetzung, die hat Jakobus hier im Blick. Und die wird von Gott geprüft, überprüft. So schreibt es auch einmal Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, in den Versen 11 bis 18. Dort heißt es, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Das ist die Grundlage. Das ist der Stand, in den du hineinversetzt bist. Dann heißt es weiter, wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, das wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich für weise hält in dieser Weltzeit, so werde er töricht, damit er weise werde. Hier erläutert Paulus das sehr, sehr deutlich, wie sich das verhält. Es geht hier keineswegs nur, ich hoffe, das ist deutlich, um ein Preisgericht, wie man in evangelikalen Kreisen gelegentlich hört. Das heißt hier ausdrücklich, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Wenn du in der Gemeinde arbeitest gegen Gott, gegen die Pläne Gottes, Vorsicht! Was das konkret heißt, dieses Verderben, das lesen wir einmal auch im 1. Korintherbrief. Etwas später. Da muss Paulus einen Mann der Gemeindezucht unterwerfen. Er muss an ihm Gemeindezucht üben. Dieser Mann, er war in sexuelle Unzucht geraten. Paulus sagt, ich übergebe diesen Mann dem Satan zum Verderben des Fleisches. Was das heißt, es wird nicht gesagt. Es kann sein, dass irgendeine furchtbare Krankheit über ihn kommt. Auf jeden Fall, sein irdisches Leben ging völlig kaputt. Aber selbst das ist Gnade, sagt Paulus. Denn es heißt dann weiter, damit der Geist gerettet werde am Tag des Herrn Jesus. 1. Korinther 5, Vers 5. Lehrer, Sie werden ein strengeres Gericht bekommen. An Sie wird ein strengerer Maßstab angelegt. Der dritte Punkt. Die Herrschaft über den Leib durch Kontrolle unseres Redens. Jakobus 3, Vers 2. Sehen Sie, nachdem Jakobus nun so klar und deutlich verkündet hat, und zwar nicht zum ersten Mal, dass das Gericht kommt, fügt er jetzt in einem scheinbaren Kontrast hinzu, angesichts dieses hohen Maßstabs, Vers 2, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Oder in einer anderen Übersetzung, denn wir alle straucheln oft. Nein, es geht Jakobus nicht darum, und das predigt er auch nicht, dass wir ein sündloses Leben führen werden. Er weiß, wer wir sind und was in unserem Leben los ist, solange wir hier in diesem Fleischesleib existieren. Es ist eine Tatsache, dass kein Glaubender ohne Sünde ist. Mehr noch, Jakobus sagt, Sündlosigkeit ist nicht das Ziel christlichen Lebens in dieser Welt. Das wird erst kommen, wenn wir in der Auferstehung einen neuen Leib bekommen werden. Aber wenn es nicht Sündlosigkeit ist, was ist es dann? Genau das erläutert Jakobus gleich jetzt. Er sagt, du bist dazu berufen, als Christ, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute, deinen Leib, diesen deinen Fleischesleib, in Zucht zu bringen. Eva Maria von Thiele-Winkler sagte es im 19. Jahrhundert einmal folgendermaßen. Sie sagte, ein heiliges Leben ist ein Leben voller heiliger Augenblicke. Das ist richtig. Und weißt du, womit du anfangen kannst bei diesem heiligen Leben? Jakobus sagt es hier. Nimm deine Zunge unter die Kontrolle. Pass auf, was du sagst. Achte darauf, wie du redest. Wie hatte es Jesus gesagt? Mit deinem Reden hast du mit dir selbst Gemeinschaft. Du wirst damit identifiziert. Was aus deinem Munde herausgeht, das gemeinschaftet mit dir. Meine Brüder und meine Schwestern, ich kann Ihnen aus eigener bitterer Erfahrung sagen, dass ich in meinem Leben schon deswegen sehr viel Prügel bezogen habe, weil ich meinen Mund nicht halten konnte, wo es besser gewesen wäre, ihn zu halten. Weil ich dadurch noch Öl ins Feuer gegossen habe und die Flammen mir dann ins Gesicht schlugen. Nein, Menschen, die die Lehre verbreiten, man könne irgendwann einmal einen Punkt in diesem irdischen Leben erreichen, an dem wir sündlos sind, befinden sich in einem riesengroßen Irrtum. Und wenn sie denn ehrlich mit sich selbst wären, würden sie selbst merken, wie das ihrer eigenen Lebenserfahrung widerspricht. Es widerspricht aber auch ausdrücklich dem, was die Heilige Schrift sagt. Wenn jemand sagt, er habe keine Sünde, dann betrügt er sich selbst und die Wahrheit ist nicht in ihm. 1. Johannes 1, Vers 8. Aber andererseits, wer da behauptet, du bist jetzt Christ und kannst leben, wie du willst, der weiß gar nicht, was es heißt, zu glauben. Oder um im Bild, was ich vorhin gebraucht habe, zu sagen, der hat gar keine Ahnung, was eine Ehe ist. Ja, du bist in einen neuen Stand eingetreten, aber das muss jetzt ein Zustand werden, tagtäglich. Der Apostel Paulus schreibt einmal, dass man das Geheimnis des Glaubens nur in einem reinen Gewissen bewahrt. Das sollten wir nicht vergessen. Ich lese noch einmal Vers 2 ganz. Wir alle verfehlen uns vielfach, wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, also in seinem Reden nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann. Das heißt, so jemand, der seinen Leib unter Zucht bekommt, der ist ein Mann, der ein geistliches Leben führt, der im Glauben lebt, der im Blick auf das Werk Christi zielorientiert lebt. Und dieses zielorientierte Leben beginnt mit dem Zügeln unserer Zunge. Denn das im Zaum halten der Zunge führt dazu, dass du dann auch deinen Leib kontrollierst, sodass du in deinem Leben herrschst, also vor Gott ein heiliges Leben führst. Wir hatten vorhin in der Gesetzeslesung einen Abschnitt aus Römer 3 gelesen. Und Paulus hatte dort aufgezeigt, dass wir alle unter der Sünde sind. Erinnern wir uns daran, wie er das veranschaulicht? Ich lese es nochmal. Er schreibt zunächst ganz allgemein, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und dann wird Paulus konkret. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. An deinem Reden wird es am offensichtlichsten, was in dir ist, in deinem Herzen. Umgekehrt aber gilt auch, was Paulus einmal im 2. Korintherbrief schreibt. Ich glaube, darum rede ich auch. Darum verkündigte er das Wort Gottes. Auch ein solches Reden bringt zum Ausdruck, was in deinem Herzen ist, wovon dein Herz voll ist. An anderer Stelle schreibt der Apostel Paulus einmal, und dieses Wort möchte ich Ihnen heute Morgen mitgeben. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Kolosser Kapitel 4, Vers 6. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Wohlgemerkt, unser Reden soll nicht mit Pfeffer gewürzt sein, aber mit Salz. Es soll nicht fade sein, aber es soll in Gnade getaucht sein. Möge der Herr uns allen dazu seine unverzichtbare Barmherzigkeit schenken. Amen.